Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Der Milchmarkt gehört zu den wichtigsten Märkten im Ökolandbau. Viele Betriebe leben von der Milchproduktion. Gleichzeitig hängen ihre Einkommen von Entwicklungen ab, die sie selbst nicht beeinflussen können. Wie entwickelt sich der Biomilchmarkt aktuell? Und welche Perspektiven haben Biomilchbetriebe in den nächsten Jahren? Genau darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts, und spreche heute hierfür mit Stefan Scholz. Er ist seit 25 Jahren bei Naturland. Davon hat er über 20 Jahre bei der Beratung für Naturland als Milchviehberater gearbeitet. In den letzten Jahren hat er sich bei Naturland als Milchmarktexperte etabliert. Er beschäftigt sich daher mit der aktuellen Situation am Biomilchmarkt und den Biomilchpreisen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Celine.
Stefan, bevor wir über Preise und Marktanalysen sprechen, du beschäftigst dich ja nahezu täglich eben mit dem Milchmarkt. Wie kann man sich deine Arbeit eigentlich vorstellen?
Ja, zunächst mal nicht täglich, weil ich in Teilzeit arbeite bei Naturland, ja. Weil ich nebenbei ja auch noch eine Käserei als Lohnverarbeiter tätig bin. Aber an den Tagen, wo ich für Naturland arbeite, sitze ich in der Regel im Büro, außer es ist die Biofach oder ein Molkereikongress, wo ich hinfahre. Aber in der Regel mache ich das von zu Hause aus, aus dem Homeoffice am Chiemsee. Und ich habe immer irgendwelche Arbeiten auf dem Schreibtisch liegen, sprich es gibt irgendwelche Probleme bei der Rohstoffbeschaffung einzelner Molkereien oder wir schalten neue Molkereien auf und sind auf der Suche nach Landwirten. Da wird dann ist auch die Zusammenarbeit mit dem Verband, also mit dem EV, wo die Zertifizierungsabteilung, die Anerkennungskommission meine Gesprächspartner sind und natürlich auch ganz stark die Beratung, weil die ja die Betriebe, die wir dann neu brauchen für neue Molkereien, besuchen müssen, weil die angeschaut werden müssen, ob sie die Richtlinien einhalten können. Und da stimmen wir uns sehr stark ab. Da hat man viele Videokonferenzen, dann auch mit den Partnermolkereien, mit den neuen. Und im Alltagsgeschäft gibt es eben auch wieder mal mit lange bestehenden Partnern irgendwelche Probleme, wo man das auch über Videokonferenzen dann versucht zu lösen. In der Regel gelingt es auch. Und dann gehört natürlich, hast du ja schon genannt vorhin, zu meinem Aufgabengebiet die Erstellung der Marktberichte. Bin also immer dabei, die Preise zu recherchieren, die einzelnen Preise der Molkereien, im Internet zu schauen, was veröffentlicht wird von der Agrarmarktorganisation, der AMI in Deutschland oder in Österreich, der AMAR. Da muss man halt immer auf dem Laufenden sein, Kieler Rohstoffbörse, den konventionellen Preis beobachten, warum geht der in die eine oder andere Richtung. Und ja, und zu guter Letzt habe ich noch Gespräche mit Handelspartnern, also sprich mit dem LEH in erster Linie relativ regelmäßig. Mit dem Discount ist es ein bisschen schwieriger, die Gespräche. Und auch mit Naturkostfachhandel.
Und wie regelmäßig sind dann diese Gespräche, die du jetzt angesprochen hast?
Also mit dem Handel haben wir so einen Zwei-Monats-Rhythmus. Rewe, Edeka, da sprechen wir eigentlich so einen Zwei-Monats-Rhythmus. Und natürlich auch mal, wenn Bedarf ist, weil irgendwelche Produkte neu aufgeschaltet werden müssen und dafür eben das geklärt werden muss, ob der Rohstoff bei einer Molkerei auch überhaupt vorhanden ist dafür. Macht man auch mal spontan einen Termin aus, aber regelmäßig eingestellt sind so zwei Monatszeiträume. Und mit den Molkereien ist es schlicht und einfach auf Bedarf. Also immer, wenn Bedarf ist, spricht man. Man trifft sich auf der Biofach, man trifft sich eben, wie gesagt, auf Kongressen auch oder auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen, Zufallsbegegnungen. Ja, und eine Regelmäßigkeit gibt es da eigentlich wenig. Ist auch oft gar nicht notwendig, aber ich versuche natürlich übers Jahr mindestens ein bis zweimal mit jeder Molkerei in irgendeiner Form Kontakt gehabt zu haben und nicht nur über E-Mail irgendwie Preise abfragen, sondern auch eben mit der Geschäftsleitung oder mit den Einkäufern der Molkereien immer wieder ins Gespräch zu kommen. Um einfach in der Kommunikation zu bleiben. Kommunikation ist wahnsinnig wichtig, wenn man im Markt tätig ist, ja.
Total. Wie hilft dir denn bei dieser Tätigkeit, also es klingt ja schon sehr aufwendig, die ganzen Informationen auch einzuholen und allen quasi in einem gewissen Maß auch hinterherzurennen, deine Tätigkeit eben als Lohnverarbeiter? Du hast ja, wie du schon meintest, eine mobile Käserei. Wie hilft dir das da, auch die Sicht irgendwie zu haben selbst?
Ja, also es ist natürlich bin ich mit der mobilen Käserei in einem ganz kleinen Segment tätig. Ich vermarkte nicht selber, ich arbeite im Lohn für Bauern, aber dadurch, dass ich diese Arbeit mache und ich weiß, wie die Bauern am Ende vermarkten, gibt's welche, die auch in Läden reinverkaufen und so. Und da kriegt man halt auch noch Dinge vom Markt mit, die man vielleicht sonst so nicht mitbekommt. Kommen würde. Natürlich sind das eine ist eine Maus und das andere ist ein Elefant. Also da ist schwer vergleichbar. Aber was mir in meiner Arbeit wahnsinnig viel bringt, also in meiner Arbeit für Naturland wahnsinnig viel bringt, ist einfach meine 20-jährige Erfahrung in der Verarbeitung. Weil ich weiß, wie Milch funktioniert, wenn man sie verarbeitet. Und das ist ein ganz großes Prä gegenüber im Gesprächen mit den Molkeristen. Wenn sie mir was erklären, merken sie, dass auch ich verstehe, von was sie reden. Und das ist sehr vorteilhaft. Und darüber hinaus auch meine langjährige Tätigkeit als Berater im Milchviehbereich. Auch das ist wichtig, weil wir ja uns in einem Dreieck bewegen. Wir haben die Bauern als Rohstofflieferanten, wir haben die Molkerei als Verarbeiter und wir sind der Zertifizierer von allen beiden. Und dann haben wir noch den Handel in die Richtung auch zu denken und da hilft es einfach, diese ganze Kette irgendwie zu kennen.
Jetzt haben ja viele 2025 davon gesprochen, dass es ein ziemlich gutes Jahr für den Biomilchmarkt war. Woran lag das aus deiner Sicht?
Ja, zunächst mal, es war ein gutes Jahr. Das ist ohne Zweifel. Wir haben im Jahr 2025 den historisch höchsten Bio-Jahrespreis gehabt.
Genau, der lag ja im Schnitt bei 65,5 Cent inklusive der Nachzahlungen.
Das hätte sich vor einem halben oder vor einem Jahr noch niemand vorstellen können. Und deswegen muss man sagen, Es war wirklich ein tolles Jahr. Wir haben ab Juni immer steigende Preise gehabt und auch oberhalb von 65 Cent. Wir hatten angefangen im Januar mit 62,3. Am Anfang langsam gestiegen, dann stärker und der höchste Monatspreis lag bei 67 Cent. Also wenn man diese ganzen Preise so vor sich vorbeilaufen lässt, dann muss man sagen, aus Bauernsicht und auch aus unserer Sicht als Verband, als Zertifizierer, als Zeichen GmbH ist es ein richtig gutes Jahr gewesen. Und woran liegt's oder woran lag's? Wir kommen ja aus einer Krisensituation. Corona, also noch einen Schritt zurückgehend, Corona war die Zeit um Corona war für den Biobereich und für den Bioabsatz, auch insbesondere für Milch und Milchprodukte, eine sehr, sehr gute Zeit. Da ist die Nachfrage derartig nach oben geschnellt, dass sie teilweise gar nicht bedient werden konnte. Und dann kamen die ganzen Krisen ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Und wir befinden uns heute ja immer noch in der Krisensituation, wenn man es weltweit anschaut. Aber die Inflation und die Kaufzurückhaltung haben uns dann 23 so richtig wehgetan. Und da ist auch der Biopreis etwas zurückgegangen, beziehungsweise er konnte halt nicht mehr gesteigert werden. Es gab Molkereien, die haben sind im Hochpreissegment unterwegs, Markenhersteller, die haben ein Drittel ihrer Biomilch konventionell abwerten müssen. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die vorher guten Preise nicht mehr gehalten werden konnten. Und seit 24 sind wir wieder in einem Aufwind. Zunächst noch schwach, aber tendenziell steigende Preise und auch eben steigende Nachfrage. Und das ist der entscheidende Faktor, die steigende Nachfrage, die dann dem Angebot, was dem gegenüber stand, oder das ist ja immer so, einfach langsam in das Niveau gekommen ist. Und 2025 haben wir, ja, ich glaube, 6 Monate lang sehr geringe Mengenanlieferungen bei den Molkereien gehabt. Und da hat man schon gemerkt, jetzt nähert sich's wirklich an. Und erst zum Ende des Jahres hin sind die Mengenanlieferungen wieder stärker geworden bei den Molkereien. Und trotzdem konnte man die Preise halten und sie eben bis zum Jahresende sogar ansteigen lassen. Und erst jetzt sind wir wieder in einer leichten Rückwärtsbewegung.
Gleichzeitig wollen wir natürlich auch den konventionellen Markt betrachten. Da ist ab Spätsommer hat sich da einiges verändert. Die Preise sind teilweise deutlich gefallen. Also November 2025 war der Unterschied 20 Cent so im Schnitt. Warum kam es zu diesem Rückgang?
Ja, der konventionelle Milchpreis funktioniert oder resultiert ja aus einem völlig anders strukturierten Markt. Also wir haben den Biomilchmarkt und den konventionellen Markt, die natürlich nicht abgekoppelt voneinander sind, die aber grundsätzlich unterschiedlich aufgestellt sind. Im konventionellen Bereich in Deutschland haben wir einen Selbstversorgungsgrad von immer so um die 130%. Das heißt, unterm Strich wird deutlich mehr Milch produziert, als in Deutschland verwertet wird. Jetzt haben wir aber noch zusätzlich die Situation, dass ja auch Milchprodukte für den Konsum nach Deutschland exportiert werden, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus Dänemark, aus Belgien, Holland, auch England gehört dazu. Also alle Länder, die irgendwelche Produkte haben, die es bei uns so nicht gibt, exportieren nach Deutschland und zusätzlich natürlich auch über Marktmechanismen funktionierende billigere Produkte, die jetzt zu uns kommen. Und unterm Strich ist es dann so, dass von der deutschen Milchproduktion aus der konventionellen Landwirtschaft nur etwa 50% für den deutschen Markt auch benötigt wird und der Rest geht in den Export. Und Deutschland ist wahnsinnig exportabhängig. Und wenn der Weltmarkt schwierig, in einer schwierigen Lage ist, dann ist es auch immer die deutsche Molkerei und Milchwirtschaft.
Und welche Produkte sind das dann?
Das sind in erster Linie eher Industrieprodukte, Milchpulver, keine hochwertigen Produkte, die gute Preise erlösen, und deswegen ist es so stark davon abhängig. Und zusätzlich hatten wir eben noch im Laufe von 2025 auch konventionell stark ansteigende Anlieferungsmengen. Und wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann kommt es eben zu diesen Preisabstürzen. Die hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder. Man redet auch in der Milchwirtschaft oder in der Milchbranche von sogenannten Schweinezyklen. Aus der Schweinehaltung kennt man das, weil dort gab es das immer schon, aber in sehr kurzen Zeitabständen. Und in der Milchwirtschaft haben wir das auch in etwas längeren Zeitabständen. Das ist nicht vorhersehbar, weil viele Einflussfaktoren einfach weder von uns, von den Akteuren gesteuert werden können. Also auf dem Weltmarkt gibt es eben auch diese Auswirkungen durch klimatische Einflüsse, viel stärker als bei uns noch. Und deswegen gibt es da immer wieder Schwankungen in den Angeboten und in der Nachfrage. Und da ist konventionell wahnsinnig labil.
Und wie sieht's dann am Biomilchmarkt aus?
Der Biobereich ist ganz anders aufgestellt. Wir haben noch nie mehr als 80% unseres Biomilchbedarfs in Deutschland selbst produziert in Deutschland. Wir sind immer schon auf Importe angewiesen gewesen, sind es weiterhin. aus den Nachbarländern, die Biomilch stark sind. Das ist in erster Linie Dänemark und Österreich. Und ohne die Milch, die von denen aus den Ländern zu uns kommt, größtenteils in Produkten, in einem kleinen Anteil auch als Rohmilch, könnten wir unseren Konsum überhaupt nicht bewerkstelligen.
Du meintest ja auch gerade, dass der konventionelle und der Biomarkt gar nicht komplett entkoppelt sind.
Richtig.
Welche Auswirkungen könnten denn aufgrund des konventionellen Marktes auf den Biomilchmarkt zutreffen dann?
Also am Ende ist es so, dass die Produkte im Regal liegen, häufig nebeneinander. Also du hast eine konventionelle Butter, die zuletzt, was ja auch dafür verantwortlich ist, war, dass der Preis so abgestürzt ist, diese Preissenkungen im Discount auf Butterpreis, ein 250 Gramm Packung Butter für 99 Cent dauerhaft. Und nebendran liegt eine Bio-Butter für 3,49. Die Butter ist immer das Produkt, wo es als erstes sozusagen zu Wechselkaufverhalten kommt. Und das wirkt sich dann natürlich nachträglich aus. Also der Käufer, der ab und zu mal ein Bioprodukt kauft, kauft es, wenn der Preisabstand nicht zu hoch ist. Wird er höher, geht er wieder zum konventionellen Produkt. Vielleicht nicht gleich zum billigsten, aber zu einem irgendwo in der Mitte. Und dann ist natürlich die Biobutter im Absatz nicht mehr so, wie sie vorher war. Und dadurch gibt es auch dann eben diese Rückkopplungen auf den ökologischen Markt und auch auf den Preis, wenn es große Mengen sind, die dadurch verschoben werden.
Wenn wir jetzt weiter auf die aktuelle Situation, also wir haben ja jetzt so ein bisschen den Rückblick quasi gemacht, aber jetzt interessiert natürlich die aktuelle Situation. Aktuell 2026 haben sich die Preise konventionell wie Bio stabilisiert. Wie sieht's da aus?
Ja, konventionell könnte man davon sprechen, dass es eine leichte Stabilisierung gibt. Aber ich würde dem nach den Januarpreisen noch nicht die Prognose abgeben wollen, wie es weiterläuft. Also der konventionelle Milchpreis lag im Januar beim Durchschnitt von 39,6 Cent. Also zur Erinnerung, der war mal bei 55. Also der ist wirklich 15 Cent abgestürzt. Wie es weitergeht, ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Noch sind die Anlieferungsmengen konventionell hoch. Trotzdem haben sich insbesondere, weil das Magermilchpulver aktuell gut verkauft werden kann an den Börsen, hat der Kieler Rohstoffwert im Februar, das Kieler Rohstoffwert ist sozusagen der Zeiger, wo sowohl die Butter als auch die Magermilchverkäufe, sprich Fett und Eiweiß, abgebildet sind, wie die an den Märkten verkauft werden. Und das Magermilchpulver hatte im Februar eine Preissteigerung von 17%. Und das hat den Preis auf der Börse zumindest stabilisiert. Wie stark das am Ende dann tatsächlich beim Erzeugerpreis ankommt, wird sich vielleicht erst im April zeigen. Da gibt es immer so zeitliche Verschiebungen, bis das dann tatsächlich bei den Erzeugerpreisen ankommt. Am Ende sind es aber die Preise, die zwischen Handel und Verarbeitern, sprich Molkereien, ausgehandelt werden, die dann darüber entscheiden. Und es gibt eben, die meisten Produkte werden im Halbjahresturnus verhandelt, außer die Butter, die wird monatlich verhandelt. Und deswegen kommt es bei der Butter immer stärker zu Schwankungen.
Wie sieht es dann im Biobereich aus?
Im Biobereich hatten wir jetzt im Januar, nachdem auch schon im November und im Dezember leichte Preisabschläge waren, hatten wir nochmal einen Rückgang. Den wird es im Februar meiner Meinung nach auch nochmal geben. Aber wir lagen immer noch bei über 65 Cent. Insofern keine Stabilisierung, aber auch kein Preiseinsturz. Und aus den beiden gesagten Preisen resultiert dann ein Biozuschlag in rechnerischer von 26 Cent. Und das ist natürlich exorbitant. Das ist eigentlich gefühlt viel zu viel.
Aber warum viel zu viel? Aus Sicht der Biobäuerinnen und Biobauern ist es ja erstmal gut, wenn es einen guten Preis gibt. War der Preisabstand dann schon mal so groß?
Ja, es gab 2016, 2017 gab es mal eine Phase, wo wir über ein Jahr sehr hohe Preisabstände hatten. Mhm. auch im Bereich von über 20 Cent. Auch das war nicht gesund. Damals haben uns die konventionellen Bauern die Türen eingerannt, wollten alle umstellen. Gott sei Dank hat man das relativ schnell bemerkt auf allen Seiten, die damit beschäftigt sind, auch bei den Verarbeitern, die gesagt haben, okay, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu viel Biomilch einkaufen. Die kommt ja dann immer zeitverzögert, Betriebe stellen um, 1,5 Jahre später ist die Milch da und dann wird sie vielleicht gar nicht gebraucht. Und dann hat man ein bisschen auf die Bremse getreten. Trotzdem war das nicht ganz steuerbar und es war dann tatsächlich auch eine Zeit lang zu viel Biomilch auf dem Markt. Und das sehen wir aber im Moment nicht. Also eigentlich würden wir gerne Betriebe umgestellt sehen. Auch Molkereien machen Veranstaltungen. Und da kommen dann aber, früher kamen 30 oder 40 Betriebe zu einer Umstellungsveranstaltung, heute kommen 5.
Um auch mehr Umsteller in den Markt zu holen, ist natürlich auch die Marktentwicklung entscheidend. In dem letzten Artikel der Naturland Nachrichten meintest du, dass der Ausblick auf den Markt selten so schwierig war. Kannst du trotzdem Szenarien aufzeigen, wie es weitergehen kann?
Ja, das ist tatsächlich so. Also es traut sich im Moment niemand so recht aus der Reserve zu sagen, was in einem halben Jahr ist. Es gilt übrigens auch für die konventionellen Experten. Die Szenarien sind vielleicht eine gute Idee, mal darüber sozusagen das, sich dem anzunähern. Würde sagen, wir schauen uns einfach die zwei Seiten an, die pessimistische Betrachtung und die optimistische. Und für mich wäre die optimistische, dass die Biopreise eben nur noch wenig stark absenken und sich irgendwo bei 63, 64 Cent einpendeln, damit müssen wir rechnen, dass das auf jeden Fall kommt. Das ist aber kein Drama. Also 63, 64 Cent ist kein Drama. Dafür müsste sich aber der konventionelle Preis tatsächlich jetzt stabilisieren. Auf dem Niveau, wo er jetzt ist, bei 40 Cent. Wenn das eine Zeit lang ginge, dann hätten wir auch wahrscheinlich wieder mehr Umstellungsanfragen und können auch perspektivisch diese eigentlich nach wie vor gute Nachfragesituation müssen wir ja vorausdenken und dann können wir die auch in 1,5 Jahren noch decken. Das wäre so, also die Ladenpreise müssten auch wieder ein bisschen näher aneinander rücken, sprich die konventionellen Billigdauerangebote bei Butter, Käse und teilweise auch bei Milch, die müssten wieder ein bisschen in Richtung der Biopreise wandern und dann hätten wir eine gute Situation, wo alle optimistisch in die Zukunft gucken könnten.
Wie wäre dann deiner Meinung nach eher das negative, pessimistische Szenario?
Konventioneller Preis stabilisiert sich nicht, der fällt weiter ab. Dann müsste der Biopreis folgen, weil einfach aus dem vorhin gesagten Preisabständen im Laden eben Wechselkäuferverhalten resultiert. Und dann würde die nächste Verhandlungsrunde, die dann so, ja, meistens so im April beginnt, Preise werden dann verhandelt, die dann ab Juli gelten, die wird dann richtig hart für die Bioverarbeiter, wenn wir da keine Ruhe einkehrt in diesem Markt. Und wahrscheinlich wird es so sein wie immer, die Realität wird sich vielleicht irgendwo dazwischen abspielen, aber ich hoffe natürlich drauf, im Sinne der gesamten Biobranche und unserer Biomilchviehbetriebe, dass der Biopreis möglichst weit oben bleibt.
Aber was macht's schwieriger, die Einschätzung, als in den letzten Jahren? Also was ist jetzt anders?
Also zum einen können wir nicht genau vorhersagen, wie sich tatsächlich diese Mengenanlieferungen entwickeln. Also insbesondere auch bei den konventionellen Betrieben. Wir hatten ja vor 1,5 Jahren diese starke Milcheinschränkung auf der Anlieferungsseite durch die Blauzungenkrankheit. Und die hat die Laktationszyklen verschoben. Und da flutet jetzt Milch an zu Zeitpunkten, wo normalerweise weniger gekommen ist. Es ist eine Verschiebung. Der Laktationshöhepunkt ist jetzt zu einem anderen Zeitpunkt da, als es früher war. Und gleichzeitig haben wir aber auch offensichtlich jetzt den ganzen Winter über eine sehr gute Futterqualität gehabt auf den Betrieben. Und das kann man nicht genau sagen, wie das dann in den Sommer rein weiterläuft. Da hängt es dann sehr stark davon ab, wie sind die Niederschläge, setzt sich diese gute Futtergrundlage fort oder gibt es dann irgendwann daher Einbußen? Das ist der eine Punkt, das ist sozusagen der Punkt auf der landwirtschaftlichen Seite. Aber wir haben noch einen aus meiner Sicht viel wichtigeren, der entscheidender ist für all diese Punkte, über die wir eben schon gesprochen haben. Die Krisen in der Welt. Wir haben eine Situation, also ich bin jetzt, ich war im August 64 Jahre alt, ich habe es noch nie so erlebt. Wir haben immer eigentlich, wir hatten mal den Kalten Krieg, aber da hatten wir keinen Krieg, das habe ich noch miterlebt als Kind. Aber wir haben jetzt Kriege. Wir haben richtige Kriege in der Welt, die ganz viel zerstören und wo man gar nicht weiß, was morgen ist. Also wir haben jetzt durch die Angriffe von USA und Israel auf den Iran haben wir als Folge jetzt einen gestiegenen Dieselpreis von 50 Cent innerhalb von einer Woche. Ja. Das heißt, Milchtransporte werden deutlich teurer. Die Erfassungstouren der Molkereien werden deutlich teurer. Der Diesel für die Landwirte wird teurer. Und wenn solche Dinge weitergehen und dann vielleicht wieder Ängste bei den Verbrauchern entstehen und sagen, kann ich mir das alles überhaupt noch leisten? Dann sind das alles so viele Einflussfaktoren, die kann man nicht einschätzen. Mhm. Und das war früher leichter.
So, damit sind wir fertig mit Teil 1 unserer Milchmarktfolge. Bis dahin, danke dir, Stefan. Im zweiten Teil schauen wir genauer hin. Warum unterscheiden sich die Milchpreise unter den Molkereien teilweise so stark? Welche Rolle spielen die österreichischen Naturlandbetriebe? Und wer bestimmt am Ende deinen Milchpreis? Du findest alle weiteren Informationen wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im zweiten Teil der Milchmarktfolge.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.